Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mit einem kurzen Wort beginnen, das bei der Wiedererrichtung der Bundeswehrseelsorge 1956, das war dann hier in Bonn im Albertinum, eine Messfeier, gehalten von dem damals ersten Militärbischof, das war Kardinal Wendel von München. Man hatte damals einen möglichst hochrangigen kirchlichen Beauftragten dafür genommen, damit sich nicht wiederholen konnte, was noch in der Zeit vorher, in der Nazizeit war, dass der Militärbischof rangmäßig eigentlich unter dem Verteidigungsminister stand, was natürlich in der Zeit der Nazi-Herrschaft besonders schwierig war. Also Kardinal Wendel hatte die jetzt zuerst und neu ernannten Militärseelsorger angeredet und hat dann gesagt, meine Herren, man erwartet natürlich von Ihnen, dass die Moral der Truppe gut wird. Aber die Moral ist angewiesen auf eine Straße. Die Moral geht über die Straße des Glaubens. Und wenn die Straße nicht gebaut ist, kann man nicht drüber gehen. Moral also in diesem Sinn als abhängig vom Glauben. Das erscheint uns gerade besonders seltsam, weil man nämlich genau meint, da diese Abhängigkeit, die sollte man doch am besten schon mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber was hier gemeint ist, ist jetzt der Glaube für die, die ihn annehmen, ist die entsprechende Institution auch für moralische Forderungen. Ist uns gar nicht mehr so bewusst, dass zum Beispiel auch die Festlegung der Unfehlbarkeit der Kirche, die sich also im Papst besonders ausdrückt vom Ersten Vatikanum, eben sich auf das erstreckt, was von Gott geoffenbart und verheißen ist, was also an Weisung von Gott mitkommt. Einer, der glaubt, der kann gar nicht anders, als in seinem Verhalten gerade auf diesen Glauben entscheidend bauen. Der große englische Konvertitenkardinal Newman, auf den wir nachher nochmal in anderem Zusammenhang kommen, der hat ihm gerade gesagt, die Autorität des Gewissens, die ist nicht anders als begründet in dem, was zu glauben ist oder anders, was an Wahrheit erkannt wird. Ob das dann sozusagen eine zu glaubende oder entgegenzunehmende Forderung ist, ist dann zweitrangig. Und dann müssen wir also jetzt für unser Thema einmal mutig drangehen und sagen, was sagt denn dieser Glaube? Was sagt denn die Übermittlung der Offenbarung zu diesem unserem Thema? Da kommen wir natürlich sofort auf die Grundlegung. Wie ist das mit dem Gewissen und dem Gebot? Es wird ja gerne der eben schon genannte Kardinal Newman zitiert, weil er nach der Kundgabe des Ersten Vatikanums über die sogenannte päpstliche Unfehlbarkeit einmal gesprochen wurde, ja, ist denn nun nicht das Gewissen doch entscheidend? Und wir haben es in unseren Tagen erlebt, dass etwa im Zusammenhang mit der Regelung, Scheingeregelung, Abtreibung oder sowas, immer wieder gesagt wird, ja, das Gewissen steht aber über dem Glauben. Da muss man sich überlegen, stimmt das oder stimmt es nicht? In diesem Zusammenhang wird gerne zitiert, was Kardinal Newman geschrieben hat nach dem Ersten Vatikanum, als man sich damals ziemlich aufregte über diese Gegebenheiten dass hier der Papst also unfehlbar sei. Übrigens, so ist es gar nicht formuliert. Papst ist mit der Unfehlbarkeit ausgestattet, die die Kirche hat, nach Christi Willen. Aber dann hat er gesagt, wenn ich aufgefordert würde, mein Glas auf die Religion zu erheben, ich würde nicht zögern, das Glas auf den Papst zu erheben. Nein, erst auf das Gewissen und dann auf den Papst. Und da hat man dann sofort draus gemacht, erstmal das Gewissen, das ist eben viel wichtiger, übergeordnet über dem Papst. Papst natürlich jetzt auch als Inbegriff der lehrenden Kirche. Aber nein, so hat er es nicht gemeint. Erst auf das Gewissen, er hat es dann dargelegt, weil der Papst überhaupt keine Möglichkeit hätte, sein Amt auszuführen, wenn nicht der einzelne Gläubige ein Gewissen hätte, das heißt die Fähigkeit, auf moralische Forderungen einzugehen. Ja, noch wichtiger, gar nicht nur auf moralische, sondern gerade auf die Gegebenheiten, die im Glauben vermittelt werden. Gewissensentscheid ist vor allem für Newman, erkannte Wahrheit anzunehmen. Für ihn war das alles andere als einfach, weil er sich ja durch diese Erkenntnis gezwungen sah, seine Heimatkirche, die anglikanische Kirche, zu verlassen und römisch-katholisch zu werden, was völlig gegen sein Gefühl ging. Aber eine Gewissensverpflichtung ist es. Und dann hat er eben in diesem Zusammenhang auch gesagt, ja, hier eine Gewissensverpflichtung, die vom Papst her kommt, ist gerade dadurch begründet, dass hier offenbarte Wahrheit mit offenbartem Gebot einhergehen. Das geht gar nicht anders. Gott hat uns nicht nur offenbart, was wir sind und wo wir als Menschen einmal hinkommen, sondern wie das passieren kann, wie das geschehen kann. Und sofort sind wir dann an dieser entscheidenden Stelle. Was sagt denn nun etwa das Lehramt über die Ursache des Bösen, über den Bösen? Interessanterweise, so wenig wie man in der Bibel einen Gottesbeweis finden kann, so wenig kann man in der Bibel auch einen Beweis für die Existenz des Teufels, oft der Satan genannt, finden. Das ist nämlich für die Ebene der Bibel selbstverständlich. Natürlich gibt es den. Die entscheidenden Auseinandersetzungen auch in den Konzilsberatungen der ersten Jahrhunderte gehen einfach darum, woher kommt dieser Böse. Das Böse jetzt als unpersönlich zu nehmen, verbietet sich allein deshalb, weil es immer quasi persönlich auftritt. Der Teufel, der Satan, der dann auszutreiben ist. Kirchenamtlich sozusagen, lehramtlich wurde eben festgestellt, nein, der Böse hat keinen eigenen Ursprung. Das Böse ist nicht eine Kraft oder eine Einflussnahme unabhängig von der Schöpfung Gottes, sondern die Schöpfung hat diesen Charakter des Guten und das, was wir Böse nennen, ist Abfall vom Guten. Wir nennen es normalerweise ja die Engel, die guten Geister und die Teufel, die bösen Geister. Das wird als Tatsache nicht hinterfragt. Und deshalb stehen wir auch vor der Frage, wie ist das denn mit den vielen Begegnungen etwa in der Heilsgeschichte mit Engeln und mit dem Satan, mit dem Bösen? Ich denke immer gerne dran, was ich erlebt habe als Studentenpfarrer in einer Gesprächsrunde mit jungen Erwachsenen, gerade auch jungen Eltern. Da ging es darum, wie mit dem Weihnachtsevangelium, wie ist das? Muss man denn glauben, dass da wirklich Engel waren? Und da sagte eine junge Frau, sie hatte gerade ihren eigenen Glaubensweg hinter sich und war in die Kirche aufgenommen worden. Also jetzt verstehe ich euch nicht mehr. Wenn ich nun schon glaube, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist, da fällt es mir nicht schwer zu glauben, dass bei der Gelegenheit auch mal ein paar Engel aufgetreten sind. Und das ist das Gute, dass hier mal eine richtige Rangordnung ist. Als wäre es auch nur 1% erleichternd für den Glauben, wenn man nicht glauben muss, dass es die Engel und die Teufel gibt. Also, wir müssen uns schon auf eine richtige Fragestellung eingehen. Das ist eben Tatsache. Tatsache, dass der Mensch in dieser Situation steckt. Er kann auch böse werden, Böses tun. Und er kann sogar dazu verführt werden von der Macht des Bösen. Das ist nämlich die erste Feststellung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also das ist ja, wie soll sich das alles erklären? Also wenn Sie beim Glauben anfangen wollen, nur das sich zu erklären, nicht, was dann menschlich auch logisch ist, dann wollen Sie ja nicht anzufangen. Nicht, weil man dann einfach schlucken muss, sondern weil man weiß, Glauben und Vertrauen ist das gleiche Wort in der Bibel und heißt eben einfach, es wird mir mitgeteilt, es hab einen gegeben, der im Namen Gottes gesprochen hat. Höhepunkt sogar einer, der gesagt hat, er wäre Gottes Sohn. Und damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Kann ich es annehmen oder nicht? Aber nicht die Frage jetzt hier, ich muss erkennen können, warum es Böses gibt. Das ist genauso unmöglich, wie es zu erkennen ist, warum ich überhaupt da bin. Ne? Das Menschsein ist von vornherein in diese Fragestellung hineingegeben. Wir können es nicht erklären. Es wäre nur dumm, einfach zu behaupten, das wäre Irrtum, dass wir da wären. Also kann man nicht anders. Nutzt ja nichts. Selbst wenn man sagen würde, was wäre das schön, wenn ich sagen könnte, ich bin nur ein Phantasma. Aber so geht es nicht. Also um diese Grundfrage geht es. Und dann eben speziell, was ist mir denn in der Offenbarung deutlich gemacht? Die Offenbarung ist eine Erklärung, nicht für den Verstand nachvollziehbar, aber weitgehend aufzugreifen, wie es um diese Vorgaben Gottes ist. Unter den Vorgaben gibt es auch das Gewissen. Und das ist nun wieder interessant, zu fragen, wie ist es mit dem Gewissen von der eben genannten Fragestellung einmal ganz abgesehen. Wie ist das? Was ist das Gewissen denn in diesem Bezug zu Vorgaben? Was wird uns da kundgetan? Und da kommt sogleich eine andere Fragestellung mit hinein, nämlich das Gewissen ist ja eine unmittelbar individuelle Angelegenheit. Und demgegenüber steht dann auch diese Eingliederung etwa in eine Gemeinschaft. Und was wir uns selten richtig klar machen, warum hat Gott Jahrhunderte hindurch seinen konkreten Offenbarungsbezug auf ein Volk konzentriert? Das auserwählte Gottesvolk. Nicht? Ganz abgesehen davon, dass er überhaupt ausgewählt hat. Nicht? Wir möchten ihm ja lieber dann einen Vorwurf machen. Also entweder hättest du das schon früher sagen müssen, nicht? Oder du hättest auch noch was warten können, dass man wenigstens Aufzeichnungen von dem Mensch gewordenen Gottessohn hätte. Nicht? Oder Videoaufzeichnungen. Hat er nicht getan. Wäre doch einfach gewesen. Wir wissen das heute, dass das Millionen Jahre war, die Menschheitsgeschichte. Warum hat er das ausgerechnet jetzt vor 2000 Jahren gemacht und nicht noch etwas gewartet, nicht? Bis es wenigstens solche Übermittlungsmitteln gibt. Und dann noch nicht einmal selbst was schriftlich hinterlassen. Ja, und da kommt eben das Entscheidende. Auch für unsere Fragestellung wird übermittelt, was denn Gottes Wille ist, durch das Zeugnis. dass das Bezeugen einer Wahrheit, einer Forderung. Darauf hat Christus der Herr das gebaut, was wir heute normalerweise Kirche nennen. Nämlich, dass es die Gemeinschaft derer gibt, in der das weitergereicht wird. Nicht als bloßer Inhalt, sondern als menschliche Überzeugung, die wieder im anderen Überzeugung wecken möchte. In diesem Gesamtzusammenhang müssen Sie das stellen, wann das Gewissen ist. Wenn ich überzeugt bin, in der Gemeinschaft der Kirche, jetzt so ja speziell der lehrenden Kirche, wird mir die Wahrheit Gottes übermittelt, dann ist das sofort für mich gewissensrelevant. Wenn der gute Dalai Lama Forderungen aufstellt oder was, dann kann ich sagen, gut, stimme ich gerade mit überein, was aber sonst sehr ehrenwert, aber das berührt nicht mein Gewissen. Wenn ich aber oft irgendwie zufällig entdecke, in der Heiligen Schrift steht so was, was ich bisher noch gar nicht beachtet habe, was mein Verhalten anging, dann wird es eben gewissensrelevant. Dann weiß ich sofort, aha, mich spricht es an, denn das Gewissen ist das, dann das Echo auf autoritäre Vorgabe. Wenn ich erkenne, hier ist wirklich Wahrheit Gottes, dann ist es klar, ob ich es begreife oder nicht. Und im Übrigen gestatten Sie, meine Damen und Herren, etwas, was man heute ja gar nicht gerne hört. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das hat mit Kindischem überhaupt nichts zu tun, wohl aber mit entscheidendem Frage nach dem Gewissen. Denn auch das Kind bildet ja sein Gewissen ganz autonom, also von dieser Vorgabe. Meistens, wenn es gut geht, ist es eben die Autorität der Eltern, die das Kind dazu bringt, jetzt ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn es was getan hat, wo es weiß, das wollten die Eltern nicht. Das ist also bei all dem entsprechend zu bedenken. Und nun die Frage, wie verhält sich denn dieses Gewissen des Einzelnen zum, ich möchte mal sagen, zur Gesamtüberzeugung etwa einer Gemeinschaft. Deshalb nochmal Rückgriff auf das Volk Israel, auf die Offenbarung, die Gott gibt, über Jahrhunderte hinweg, um sie dann hineinzuführen in die Fülle der Zeiten, in die Offenbarung, dass es jetzt alle Menschen angeht, in diesem einen Volk Gottes die letzte entscheidende Gemeinschaft bilden zu können. Auch hier sehen wir dann, wenn wir mal fragen, wie sieht das aus, dass der Einzelne als Glied des Volkes Gottes da steht, und andererseits ja doch Gewissen, der Anlage nach eben eine ganz individuelle, entscheidende Fähigkeit ist, auf Gehörtes richtig antworten zu können. Oder wenn man nicht richtig antwortet, kriegt man eben ein schlechtes Gewissen. Weiß man, man hat dagegen verstoßen. Und da müssen wir nun in einen Bereich hinein, der gar nicht einfach ist, nämlich das Verhalten des Einzelnen zur Gemeinschaft hin, beziehungsweise wie sehr beeinflusst das moralische Handeln des Einzelnen die Gesamtheit. Wir können es uns klarer machen, indem wir das Problem noch präziser fassen. Nämlich, der Herr hat ja in den 10 Geboten gesagt, bevor er das erste überhaupt ausformuliert, du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Dürfen uns nicht schnell drüber wegtrösten, das sind ja doch mehrere als die unter den negativen Folgen zu leiden haben. Und dann tritt der Prophet Ezechiel auf und sagt dann auf einmal, es soll nur ja nicht unter euch das Sprichwort gelten, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Wenn einer Falsches tut und sich bekehrt, dann wird er wieder in Gnaden aufgenommen. Und wenn er das nicht tut, dann eben hat er die Schuld zu tragen, aber das soll nicht übergreifen können. Wo gibt es eine Lösung oder sagen wir mal eine teilweise mögliche Erklärung? Nun, in dem, was unser Menschsein ausmacht. Wir sind auch gerade auf dem Gebiet, was wir tun oder richtig oder falsch tun, immer wieder angewiesen auf diesen Bezug. Wir haben die Gene, da fängt es schon mit an, das eines uns einfach festlegt und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, aber wenn man es aufs Ganze sieht, eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, auch jeweils noch das Individuelle zur Geltung zu bringen. Und da macht eben die Forderung des Glaubens keinen Unterschied zu der allgemein menschlichen Gegebenheit. Es verflechtet sich das Persönliche mit dem Allgemeinen. Es geht ineinander die Einflussnahme, die der Einzelne auf andere hat und das Betroffensein des Verhaltens von anderen. Nur eben die ganz große Kostbarkeit, die wir sehr oft nicht richtig deutlich sehen, dass in unserem Glauben das von Gott her geschieht und eben konkret auch vom menschgewordenen Gottessohn, von unserem Herrn Jesus Christus geschieht, dass der Einzelne immer eine Besonderheit darstellt. Das berühmte Wort von Romano Guardini, für Gott ist eine Menschenseele wertvoller als der ganze Kosmos, dass der Einzelne sich so gewertschätzt sieht und all diese Zusammenhänge mit den anderen dann, ob hilfreich oder vielleicht auch belastend, nicht das ausmachen, dass es letztlich, schon im Propheten Ezechiel angezeigt, es geht letztlich um das Du des Menschen von Gott her, so wie der Mensch das Du Gottes von sich her spricht. Das ist menschlich gesehen etwas Grandioses, vielleicht mit das Schönste unseres Glaubens. Macht sich da deutlich, und da kommen wir auf ein weiteres wichtiges Gebiet, dass nämlich der Bezug des Einzelnen zu den Vielen nicht einfach nur da steht, sondern dass es die Einflussnahme gibt. Dass der Einzelne auch für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft auch für den Einzelnen belangvoll werden kann. Dass es die Stellvertretung gibt vor Gott. Dass Gott es möglich macht, dass einer in diesen individuellen Bereich des Einzelnen hinein doch mit Einfluss nehmen darf. Geradezu ins Letzte hineingesteigert ist eben die Erlösung, wo ja der heilige Paulus im Korintherbrief eben den Singular einsetzt, wo er sonst immer den Plural hat. Er spricht von wir oder ihr, wenn es ums Christsein geht, aber hier sagt er, mich hat er geliebt und für mich hat er sich hingegeben. Und das bedeutet, dass alle Moral, alles Verhalten letztlich in diesem tiefsten Bezug steht, zunächst einmal der menschgewordene Gottessohn kann für mich eintreten. Dadurch ist Schuld nie als individuelles Schicksal nur verhängt, sondern der Schuldige hat immer die Gemeinschaft, die für ihn eintreten möchte und die für ihn eintreten sollte. Und wenn wir einen Inhalt gerade der Heilsgeschichte vor Christus nehmen, der hier bedeutungsvoll ist, das ist der gesamte Opferkult im Alten Bund. Da wird wirklich hier Schuld des Einzelnen mit einem Opfer des anderen wieder gut gemacht. Umgekehrt, wieder ein Einzelner sich dann bemühen darf drum, die anderen möchten doch für ihn eintreten. Und als letztes die Steigerung, eben die individuelle Erlösung Christi für jeden Einzelnen. Und ganz simpel einfach sich klar gemacht, das konnte er natürlich nur, weil er Gottes Sohn war, denn ein Mensch kann es nie fertigbringen, in einem Augenblick mehrere, viele oder gar Milliarden persönlich im Blick zu haben. Aber das ist der Kern unserer Erlösung. Und das, damit werden moralische Fragen nicht einfach isoliert, wie soll ich das hinkriegen, sondern die Christen haben von Anfang an gemerkt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir gesündigt haben, die Erlösung ist schon geschenkt. Nicht so, dass dann das unwichtig würde, sondern dass es eingenommen wird. Gott nimmt es ernst. Oder wie ein Theologe es mal schön ausgedrückt hat, Gott kann den reuigen Sünder nie anders ansehen, als dass er seinen menschgewordenen Sohn daneben stehen sieht und sagt, jetzt kann ich dir gar nicht mehr anders begegnen als verzeihend. Das also ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir erkennen, diese Frage des Moralischen aufgrund des Glaubens, die kann man nicht nur damit erklären, ja gut, es gibt Vorschriften und der Einzelne in seinem Gewissen soll, wenn er richtig gepolt ist, dann auch darauf eingehen und wissen und dann kann er auch eben eventuell mal daneben hauen. Das ist, nein, dann wird der Einzelne als in seiner Besonderheit auch so wichtig, dass Gott seine Allmacht einsetzt, um in einem Sakrament, das heißt in einem von Gott zugesicherten, sicheren Befund, verziehen zu bekommen, dass er mal über einen anderen lieblos gedacht hat. So sieht das aus, wenn wirklich uns diese Erlösung zuteil wird. In der Theologieentwicklung kann man das dadurch sehen, dass eben schon beim Propheten Jesaja der sogenannte Gottesknecht auftaucht, also der, der die Sünden anderer auf sich nimmt. In unserem oft so primitiven Denkschema meinen wir, ja, das ist doch nun Unsinn. Als hätte damit der Einzelbezug nicht mehr seine Bedeutung. Doch, das hat er. Aber er ist eben aufgehoben in dieses Erbarmen Gottes. Und diese Vorgabe der Erlösung, was ja in einem bis heute noch gar nicht letztlich klärbaren Bild von Johannes dem Täufer gesagt wird, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das also bedeutet, dass wir moralisch gar nicht anders leben können, als in diesem unmittelbaren Bezug zu Gott. Positiv wie negativ. Dass das nicht ein Gebiet ist, du musst dich auch noch anständig benehmen, wenn du Christ bist, sondern dass das hineingeht in das Tiefste, weil wir dann wirklich in Christus sowohl angefordert wie auch mit dem Angebot der Verzeihung beschenkt werden. Das ist eben ganz wichtig, deshalb gibt es letztlich für einen Christen keine Kleinigkeiten mehr. Das wiederum, und das müssen wir dann wiederum zurückbinden, das ist eine Erklärung, was bedeutet, dass Gott die Liebe ist. Je mehr einer liebt den anderen, desto weniger gibt es Dinge, die ihn nicht mehr interessieren. Ich habe schon manchmal Eltern, die sich darüber beklagen, dass also ihre gerade verliebten Kinder so schrecklich viel telefonieren. Das war noch in der Zeit, wo man andere Möglichkeiten nicht hatte, der Kommunikation. Was hast du nur jeden Tag eine Stunde lang mit diesem deinem Freund zu telefonieren? So viel kann doch überhaupt nicht passieren. Ja, und dann, aber immer dann, bitte erinnern Sie sich daran, als Sie sich selbst in diesem Zustand waren. Wenn man nämlich liebt, möchte man eigentlich alles wissen. Dann gibt es keine Kleinigkeiten. Und das ist ein ganz schwaches Abbild dafür, dass Gott uns in seinem liebenden Blick kein bisschen überlässt und sagt, das musst du selbst wissen. Mal sehen. Sondern da ist die tiefste, ja, man möchte sagen, Geborgenheit des Menschen in seinem Gewissen, eben zu wissen, es ist der liebende Gott, der deshalb auch hier mir immer seine Verzeihung anbietet und den ich als Huldigungsruf anrufe, Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Das ist der Jubelruf geworden zu Christus hin. Lassen Sie mich die Überlegungen abschließen mit einem Erlebnis, das ich vor 4 Wochen hatte, das ich bisher in 62 Priesterjahren noch nicht hatte. Es ist in einer Zusammenkunft von bewusst katholischen Christen, sogar Deputierten in Zusammenhang, von einem geäußert worden, ich kann es nicht mehr hören, immer zu sagen, o Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin würdig. Natürlich, weil Gott mir verzeiht. Und es gibt Bestrebungen, die sind noch problematischer als viele andere Dinge, die man heute etwa im liturgischen Bereich sich man vorfindet, die Bestrebungen, doch die ganze Liturgie mal darüber zu überprüfen, dass wir viel, viel mehr dauernd dran sind, um Erbarmen zu rufen. Wer das so sieht, der kann nicht nur kein Christ sein, der kann überhaupt nicht religiös sein. Ein Mensch, der sich selbst so einschätzt, aufzutreten, o Herr, ich bin würdig, ist eine Katastrophe für das geistliche Leben. Und deshalb lassen mich das sagen, also als ganz, ganz große Sorge. Als der Petrus dem Herrn zu Füßen gefallen ist, und gesagt hat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. War das nicht, nachdem er den Herrn verleugnet hatte, sondern nachdem er den reichen Fischfang hatte. Dahinter zu steigen, lohnt sich etwas nachzudenken. Darum bitte ich Sie. Dankeschön.